Klimawandel, Krieg, Corona. Und jetzt?
Die Probleme kennen wir, doch was sind die Lösungen?
Wir schauen uns an, was in der Gesellschaft bereits passiert und sprechen darüber, was noch getan werden muss.
Wir? Das sind Sarah Kröger und Alina Jensen, zwei Journalistinnen aus Berlin.
Für euch interviewen wir Menschen, die Ideen haben, wie es besser geht. Zudem bekommt ihr in jeder Folge Handlungstipps für den Alltag.
Und jetzt? Der Podcast für Menschen, die Perspektive wollen. Chicken Nuggets aus Soja, Burgerfleisch aus Erbsen, Mortadella auf der Basis von Sonnenblumenkernen. Immer mehr Fleisch- und Wurstalternativen kommen auf den Markt. Wie klimafreundlich sind sie? Und sind sie eigentlich auch gesund? Darüber spreche ich heute mit der Agrarwissenschaftlerin Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung. Danach reden Alina und ich darüber, wie oft wir selbst Fleischersatz essen und über Fleisch aus dem Labor. Hallo Alina.
Hallo Sarah.
Alina, die Hörerinnen und Hörer, die haben es ja schon gehört, heute geht es um vegetarische und vegane Fleischalternativen. Wie ist das denn bei dir? Greifst du auch viel zu Ersatzprodukten?
Ja, so ein, zwei, manchmal auch dreimal die Woche schon.
Und was zum Beispiel?
Also besonders lecker finde ich das pflanzliche Cordon Bleu. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, davon habe ich dir schon in der ersten Folge vorgeschwärmt.
Ja.
Ja, was esse ich noch gerne? Es gibt auch pflanzliche Cevapcici, die sind auch super lecker. Mit Kartoffeln und Frischkäse kann ich nur empfehlen. Und veganen Speck esse ich gerne. Also es gibt eigentlich viele Produkte, die ich gerne und auch öfter mal esse. Oder vor zwei Wochen habe ich einen Burgerabend gemacht und da habe ich natürlich dann vegetarische oder vegane Burger-Patties verwendet. War auch super lecker. Also ja, ich kann schon sagen, ich bin ein kleiner Fan von Fleischersatzprodukten.
Mhm.
Und wie ist das bei dir?
Ja, also bei mir ist es auch so, dass wir ja immer mehr auch mal zu Ersatzprodukten greifen in der Familie. Ich habe zum Beispiel bei uns die vegetarische Fleischwurst eingeführt, die bei uns Zauberwurst heißt, weil sie verzaubert ist, kein Fleisch drin ist und trotzdem genauso schmeckt. Und die Kinder lieben die und die, glaube ich, würden die normale auch gar nicht mehr essen oder nicht mehr den Unterschied schmecken. Was haben wir noch? Ansonsten vegane Mortadella haben wir zum Beispiel auch. Ich habe mal mit anderen Sachen probiert. Das war nicht immer so erfolgreich. Also der vegane Bacon hat es zum Beispiel nicht auf die Speisekarte bei uns geschafft.
Oh, bei mir auch nicht übrigens.
Bei dir auch nicht?
Nee, bei mir auch nicht. Ich habe den auch ausprobiert und war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil die Konsistenz irgendwie nicht so toll ist und so ein bisschen hart und auch nicht so lecker.
Also ja, genau. Aber das war bei uns genauso. Also der verfärbte sich dann auch nach einer Nacht im Kühlschrank ganz seltsam und also war nicht so. Aber dabei war der vegane Speck, den wir in Folge 1 probiert hatten, ja super lecker.
Ja. Da muss man sich ein bisschen durchprobieren.
Genau. Und da gibt es ja mittlerweile eine richtig riesige Bandbreite an Produkten. Und über diese Ersatzprodukte wollen wir heute mal genauer sprechen und uns auch fragen, wie klimafreundlich sind sie? Und dann aber auch, wie gesund sind sie? Weil klimafreundlich ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber unsere Gesundheit ist ja auch sehr wichtig. Tatsächlich halten einige von Ihnen ja auch Zusatzstoffe oder auch mehrere Zusatzstoffe. Und ich möchte jetzt gerne mal dein Wissen an dieser Stelle testen, Alina.
Oh Gott.
Hast du Lust?
Ja.
Es ist ein ganz kleiner Quiz. Ich habe eine Frage für dich, ja? Pass auf. In vielen vegetarischen Chicken Nuggets ist Folgendes enthalten. Jetzt ist also Multiple Choice für dich jetzt, ja?
Mhm.
Nummer 1, könnten es Eier von Schildläusen sein? Nummer 2, könnte es Tapetenkleister sein? Nummer 3, könnten es Schweineborsten sein?
Also ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil eines davon wird ja dann Bestandteil von Chicken McNuggets sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich sag die, was war das letzte? Schweineborsten.
Schweineborsten.
Hm. Ja.
Okay, also die Antwort ist Tapetenkleister.
Nein.
Und zwar, fangen wir mal so an. Alle drei Sachen, die ich genannt habe, sind in Lebensmitteln enthalten. Und der Tapetenkleister, es ist natürlich nicht wirklich komplett so, wie man ihn in der Verpackung kauft, sondern der Zusatzstoff Methylcellulose, der bindend wirkt. Und das ist der Hauptbestandteil von Tapetenkleister.
Ja, wunderbar.
Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastischer, als es ist. Also der ist auch in Mayonnaise, in Haarshampoo, Augentropfen, das ist so ein Bindemittel. Aber eben auch viel in vegetarischen Ersatzprodukten wie Burger Patties oder vegane Hackbällchen. Ja, also erstmal so viel dazu. Und tatsächlich aber die anderen, falls sich das interessiert, also die Eier von Schildläusen, das ist Karmin, das ist ein roter Farbstoff, der gerne auch in allen möglichen Produkten eingesetzt wird. Mhm. Die werden dann schön getrocknet und dann wird das da rausgezogen. Also vielleicht in roten Bonbons könnte das vielleicht drin sein. Und die Schweineborsten, tatsächlich gibt es eine Aminosäure, die Cystein heißt. Und die wurde früher klassischerweise aus Menschenhaar oder Schweineborsten hergestellt. Also die sind ja nicht wirklich drin, aber es wurde daraus produziert. Mittlerweile gibt es aber ein Verfahren, wie diese Mikroorganismen auf biotechnologischem Weg hergestellt werden. Aber das ist auch weit verbreitet, in ganz, ganz vielen Backwaren zum Beispiel. Mhm. Aber da wird einem schon ein bisschen anders,
oder? Ja, also ich muss sagen, so appetitlich klang jetzt keine der drei Inhaltsstoffe.
Genau, ne? Das ist manchmal so, wenn man weiß, was da drin ist. Diese Methylcellulose ist natürlich nicht in dem Sinne gefährlich oder gesundheitsschädigend, sonst wäre dieser Zusatzstoff ja nicht zugelassen. Mhm. Ist sogar für Babynahrung zugelassen, kann aber trotzdem auch Nebenwirkungen haben. Also das ist nicht auszuschließen, zum Beispiel chronische Darmentzündung oder eine Verschlechterung der Blutzuckerwerte. Und in der heutigen Folge nehmen wir deswegen die Fleischersatzprodukte unter die Lupe, die ja grundsätzlich eine super Idee sind, wie wir vorhin gesagt haben, weil sie uns ja vielleicht auch helfen, unseren Fleischkonsum zu reduzieren, indem sie uns vegetarische oder vegane Alternativen bieten, die ähnlich wie Fleisch schmecken. Aber ist es nun grundsätzlich klimafreundlich und gesund, Fleischersatzprodukte zu essen? Das habe ich Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung gefragt. Und das Interview mit ihr hört ihr jetzt. Hallo Frau Klein.
Hallo.
Frau Klein, Sie sind Wissenschaftsredakteurin beim Bundeszentrum für Ernährung. Seit wann beschäftigen Sie sich denn schon mit klimafreundlicher Ernährung?
Ja, klimafreundliche Ernährung heißt sie ja erst in den letzten Jahren. Also mit allen Dingen, die sich rund um Ernährung, Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen, beschäftige ich mich schon 25 Jahre, also ziemlich lange. Das hat sich entwickelt noch schon aus der Umweltbewegung. Was wollen wir anbauen? Wie wollen wir anbauen? Wie ist das mit den Pestiziden? Es ging auch über die Schadstoffdebatte und die Emissionsdebatte, die kam erst später dazu.
Dann sind Sie ja tief in der Thematik drin, weil bei uns soll es heute auch um klimafreundliche Ernährung gehen. Und ganz allgemein erstmal die Frage an Sie, worauf müssen wir achten, wenn wir uns klimafreundlich ernähren wollen?
Ja, ich habe gerade schon ein bisschen ausgeholt. Klimafreundlich ist nämlich eigentlich ein Bestandteil von dem etwas stark übernutzten Begriff nachhaltig. Und da geht es eigentlich um viel mehr als nur weniger CO2 zu produzieren. Es geht um Artenvielfalt, um Wasserverbrauch, um gesündere Böden und eine gute Tierhaltung, um nur mal ein paar zu nennen. Insgesamt müssen wir für eine nachhaltige und damit auch klimafreundliche Ernährung viel weniger Tiere halten und essen. Wir müssen mehr Pflanzen essen. Wir müssen dafür dringend die Landwirtschaft umbauen und sie übrigens auch währenddessen unterstützen. Und was ganz wichtig ist, wir müssen vor allen Dingen auch weniger Lebensmittel wegwerfen. Das ist so ein wichtiger Faktor, aber der wird oft ignoriert.
Ja, das ist definitiv der Fall. Gerade Lebensmittelverschwendung wäre auch nochmal ein eigenes Thema, definitiv. Sie haben gerade schon gesagt, weniger Fleisch essen, mehr pflanzliche Produkte. Das fällt ja auch nicht jedem ganz so leicht. Jetzt gibt es gerade so einen Trend, dass es immer mehr Fleischersatzprodukte gibt, die auch ganz gerne gegessen werden. Vielleicht können Sie uns da vielleicht erstmal einen kleinen Überblick geben, was gibt es denn alles so mittlerweile für Ersatzprodukte?
Oh je, also inzwischen füllt das ja endlose Regalmeter, ne? Es gibt ja jede Menge vegane und vegetarische Fleischalternativen. Da muss man ja auch nochmal Unterschiede machen. Die Wachstumsraten innerhalb der Nische waren in den letzten Jahren exorbitant hoch. Also immer innerhalb ihrer Nische. Wir gingen ja von einem sehr geringen Ausgangsniveau aus. Im letzten Jahr hat der Boom etwas nachgelassen. Auch die sind nicht ganz von der Inflation verschont geblieben. Es sind sehr viele verschiedene Player unterwegs, also spezialisierte Hersteller, Start-ups, aber auch Produzenten von großen konventionellen Fleischprodukten haben einen großen Marktanteil. Und dann gibt es natürlich jede Menge Grundzutaten, die da verarbeitet werden können. Es wird Soja-Eiweiß verwendet, Weizen, aber auch Hülsenfrüchte oder Gemüse werden verarbeitet, Pilzproteine. Und es gibt eben auch noch Leute, die arbeiten für vegetarische Fleischalternativen mit Ersatzproteinen aus Eiern und Milch. Das ist sicher der kleinere Teil, aber es gibt sie noch. Es ist alles da inzwischen, um irgendein Fleischprodukt zu imitieren. Also das geht eben vom Burger Patty bis zur Veggie-Bollo über Grillwürste. Es gibt die erste vegane Stadionwurst, habe ich jetzt gesehen. Gerade im Grillbereich, da rüsten die gerade massiv nach. Also mariniertes aus Tofu und aus Seitan, das ist gerade schwer in. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.
Wie klimafreundlich sind denn Fleischalternativen und zwar auch explizit im Vergleich mit Fleisch? Weil da messen wir uns ja sozusagen.
Das verstehe ich und jetzt bin ich wieder bockig und sage, Klima ist ja eben nur ein Teil des Ganzen. Und es ist so bei den Leuten, dass Klimaschutz ist ein wichtiger Grund, um Fleischalternativen zu kaufen oder sie zu essen. Das hat das Umweltbundesamt in einer Studie mal untersucht, die hieß Fleisch der Zukunft. Inzwischen gibt es eine ganz neue Studie, die besagt, dass Tierschutz noch eine sehr viel größere Motivation ist, um Fleischalternativen zu kaufen. Jedenfalls noch zurück zu der Umweltbundesamtsstudie. Die haben untersucht, welche Auswirkungen haben denn die Fleischalternativen auf die Umwelt. Und klar, die pflanzlichen Alternativen zu Fleisch, also die rein pflanzlichen Fleischalternativen, schneiden am besten ab. Das kommt aber stark darauf an, aus welchen Zutaten sie bestehen, wie weit die Zutaten transportiert worden sind, wie stark sie verarbeitet worden sind. Wir dürfen nicht vergessen, wenn man jetzt nicht hingeht und verkocht die Gemüse und Hülsenfrüchte gleich selber, dann sind das in der Regel hochverarbeitete Produkte. Die Tendenz ist ganz klar, pflanzlich schlägt tierisch. Aber in der Dimension, in der es tierisch schlägt, ist es ein Unterschied, ja? Weil nämlich auch Fleisch nicht alles gleich klimaschädlich ist. Es ist ein Riesenunterschied, ob Sie ein aus Argentinien importiertes Steak, das mit sehr viel Soja dort erfüttert worden ist, auf dem Teller haben oder ob Sie, ich weiß nicht, wo Sie wohnen. Wo wohnen Sie?
Berlin.
Genau. Oder ob Sie ein brandenburgisches Weiderind auf dem Teller haben. Das sind Lichtjahre an Unterschied. Die Faustformel kann sein, pflanzlich schlägt tierisch. Aber dann muss ich wieder sagen, richtig gut wird's dann, wenn Sie die pflanzlichen Produkte selber verkochen. Ja, also wenn Sie die Hülsenfrüchte selber kochen und das Gemüse, weil Sie ersparen den Produkten ja diese monströsen Verarbeitungsschritte. Sie kochen sie dann ja nur selber.
Okay, ja. Beim Thema Ernährung müssen wir uns ja auch fragen, wie gesund ist das, was ich esse? Es reicht ja nicht, wenn es irgendwie klimafreundlich oder umweltfreundlich ist. Können Sie dazu was sagen? Wie gesund sind Fleischersatzprodukte?
Wir haben so drei große Kategorien. Das eine ist der Verarbeitungsgrad und der Zusatzstoffgehalt. Der ist total unterschiedlich. Ich habe hier zum Beispiel eins liegen, das hat 11 Zusatzstoffe. Es gibt aber, wie gesagt, auch welche, die kommen mit einem einzigen aus. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Rückseite. Es gibt nämlich solche und solche Fleischersätze. Es gibt fast puristische Produkte, die haben nur zwei oder drei Rohstoffe. Zum Beispiel, ich sag mal, Erbse, Hafer und Öl und einen Zusatzstoff. Und dann ist das Produkt völlig in Ordnung. Die haben zum Teil sogar einen ordentlichen Nährwert, also die kommen sogar in den Gehalten an Eiweiß und Fett vielleicht an Fleisch heran. Es gibt aber auch Produkte, da würde ich mal behaupten, die kommen quasi aus dem Chemiebaukasten. Die sind aus modifizierter Stärke, Trehalose, mit ein bisschen Reismehl, Aromen und Zusatzstoffen zusammengefügt. Wenn Sie mal nachschauen, die enthalten zum Beispiel kein Fett oder Eiweiß. Jetzt kann man sagen, wenn jemand abnehmen will, könnte er sich darüber freuen. Aber den meisten Menschen ist ja gar nicht klar, dass man nicht einfach die Wurst 1:1 ersetzen kann. Dann fehlen auch viele Nährstoffe, wenn sie das vielleicht bisher gegessene Fleisch durch ein Ersatzprodukt ersetzen. Der zweite Punkt, den man ein bisschen im Auge halten muss, ist der Salzgehalt. Die ersten Fleischersatzprodukte waren extrem salzhaltig. Das wird gerade wohl auch besser. Also die letzten Analysen bescheinigen den Produkten einen etwas verminderten Salzgehalt. Und Salz ist ja immerhin auch ein Thema in unserer Ernährung, ne? Den Salzgehalt wollen wir ja möglichst niedrig halten.
Aber eine Wurst zum Beispiel ist ja auch verarbeitet und hat ja auch, manche Wurst hat ja doch durchaus auch einen höheren Salzgehalt, also je nach
Auf
Wurst.
jeden Fall, ja.
Das ist ja auch der Fall, ne?
Da wollen wir jetzt auch nichts verschleiern. Auch Wurst ist verarbeitet, ist gesalzen und gewürzt. Wie gesagt, da geht es jetzt um die Frage, tausche ich was aus, 1:1, oder kann ich mir auch vorstellen, statt so einer Wurst mal einen Pflanzenaufstrich aus Brot zu tun oder doch einen Quark mit Schnittlauch drauf. Also das sind so ein paar Schrauben, an denen man drehen kann, wenn man jetzt seinen Fleischkonsum nur einfach runterdrehen möchte.
Haben Sie da so ein paar praktische Tipps, wenn man im Supermarkt steht und überlegt, jetzt möchte ich etwas, was möglichst gut fürs Klima ist, aber auch möglichst gesund ist? Das ist, scheint ja doch sehr kompliziert.
Also mir tun ja die Verbraucherinnen und Verbraucher inzwischen echt leid manchmal vor diesen Regalen. Also wenn du da 20 Meter Regal Wurst und Ersatzprodukte vor dir hast, ich weiß auch manchmal nicht, wie Menschen sowas bewältigen. Man muss sich vorstellen, wir treffen etwa 250 bis 300 Konsumentscheidungen pro Tag und dann hat man alleine vor so einem Regal ja schon so viele. Ich glaube, man muss sich da so einen eigenen Kompass machen. Also mir ist immer wichtig, eine gute Tierhaltung, am besten Bio. Wenn Fleisch. Wenn nicht Fleisch, dann möglichst pflanzlich und unverarbeitet. Und wenn ein verarbeitetes Produkt, was völlig in Ordnung ist, dann sollte man das nehmen, was einem schmeckt. Wenn man jetzt davon sich ernährt, von verarbeiteter Wurst, dann darf man auch auf den Salzgehalt und die Zusatzstoffe gucken. Aber wenn das nur so ein Zusatzprodukt ist, sollte man sich nicht so viel Stress machen. Stress ist nie gut beim Essen. Ich habe das nicht so gern, wenn das so dogmatisch wird.
Also würden Sie vielleicht sagen, dass wenn ab und zu ein Ersatzprodukt auch mit auf den Teller kommt, ist das in Ordnung? Man sollte vielleicht
Völlig,
nur
völlig in Ordnung.
sich komplett ernähren
Wissen
davon.
Sie, ich glaube, dass diese Fleischersatzprodukte werden eine Brückentechnologie sein. Ne? Der Fleischkonsum ist ziemlich stark rückläufig. Also erstaunlicherweise ist da tatsächlich was passiert. Vor allen Dingen der Schweinefleischkonsum ist ziemlich stark zurückgegangen. Es ist so wie alles. Wenn man das in Maßen isst, ist alles okay. Ja. Ich habe jetzt kürzlich gab es eine Sendung im Fernsehen, da sprach ein Ernährungsmediziner von Killerprodukten. Das seien alles Killerprodukte. Da habe ich schon gedacht, also das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ne? Wie gesagt, es kommt immer auf das einzelne Produkt an, auf die eigenen Lebensstile und Lebensumstände und dann killt einen keine vegane Mortadella.
Sehr schön. Ja, vielleicht noch eine Frage zu In-vitro-Fleisch, Fleisch aus dem Labor. Wird das ein
Ja.
Trend in der Zukunft und kann man jetzt schon absehen, ob das auch klimafreundlich und oder gesund ist?
Nur mal so kurz zu erklären, In-vitro-Fleisch entsteht durch die Vermehrung von tierischen Zellen in einem Bioreaktor. Und im großen Stile müssten riesige Hallen gebaut werden, wo unter hohem Energieeinsatz tierische Zellen kultiviert werden. Also für alle, die auf Tier verzichten wollen, ist der Ansatz an der Stelle ja eigentlich schon mal gestorben. Die Vision einer nachhaltigen und tierleidfreien Fleischerzeugung, da sind wir noch nicht. Denn bis jetzt brauchen wir noch tierische Ausgangszellen und in vielen Fällen auch noch eine tierische Nährlösung, auf der das Ganze kultiviert wird. Und im kleinen Maßstab klappt das schon, im großen aber noch nicht. Und außerdem ist in der EU auch noch gar kein Produkt zugelassen.
Das ist also noch Zukunftsmusik.
Reden wir in ein paar Jahren nochmal drüber. Kann sein, dass es schnell geht, aber auch dann muss die Energiefrage geklärt sein, weil diese Masseninkubatoren da, die dann gebraucht werden, die müssten erstmal energetisch mit erneuerbaren Energien gut abgesichert sein und zwar auch so abgesichert sein, dass die immer zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, wir werden ja im Moment ständig links und rechts von Technologie überholt. Man weiß es ja immer nicht.
Ja, vielleicht nochmal ganz zum Schluss als Zusammenfassung. Können Fleischersatzprodukte eine Lösung sein für Menschen, denen es vielleicht auch schwerfällt, auf Fleisch zu verzichten, die sich aber gerne klimafreundlich ernähren möchten?
Für alle Leute, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten oder gar ganz auf Fleisch verzichten wollen, sind Fleischersatzprodukte ein guter Einstieg. Sie können den Übergang erleichtern, weil ja die Kochkünste für nur Linsen- oder Kichererbsengerichte oft noch nicht so ausgeprägt sind. Sie können eine Ergänzung zum täglichen Speiseplan sein, auch später, wenn man das kann. Da sind sie eine ganz gute Lösung. Sie sind kein dauerhafter, sagen wir mal so, wer seinen gesamten Speiseplan jetzt aus verarbeiteten Fleischalternativen bestreiten möchte, der muss ganz schön viel Geld davon ausgeben und hat sehr viel Plastikmüll und sollte auf die Zutatenlisten achten und auf den Salzgehalt der Produkte. Das wäre schon wichtig dann. Zu empfehlen ist es nicht unbedingt. Das ist nicht das, was wir als pflanzenbasierte Ernährung gerne nach vorne stellen möchten, sondern es ist einfach noch ein Hilfsmittel dazu.
Ja, wunderbar. Danke Ihnen.
Gern geschehen.
Ja, interessantes Interview. Was hast du denn für dich mitgenommen, Sarah?
Ja, ich habe ein paar Punkte mitgenommen. Ein Satz, den ich noch so in Erinnerung habe, ist, dass sie die Ersatzprodukte als Brückentechnologie sieht, also als ein Hilfsmittel für Menschen, die weniger Fleisch essen wollen. Und dann hat sie noch weiter gesagt, es sei aber nicht das, was wir als pflanzenbasierte Ernährung gerne nach vorne stellen möchten, eben aufgrund der Tatsache, dass das auch nicht immer so gesund ist. Also erstmal finde ich das total gut. Ist ja immer super, wenn man Hilfsmittel hat und kleine Eselsbrücken. Also Leute wollen gerne weniger Fleisch essen. Wie gelingt das? Haben wir ja auch in Folge 1 drüber geredet. Und da könnte es ja ein gutes Hilfsmittel sein. Das finde ich erstmal super. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was ist denn das Ziel? Was kommt denn nach der Brücke? Also ist das Ziel denn, dass wir alle weniger Fleisch essen, dass wir alle kein Fleisch mehr essen irgendwann?
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Ob wir nun komplett auf Fleisch als gesamte Gesellschaft verzichten, weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Ja, aber dass man als gesamte Gesellschaft tatsächlich weniger Fleisch isst, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem eben durch die Ersatzprodukte. Aber hier ist eben die Frage, meint sie, dass die Ersatzprodukte gesamtgesellschaftlich eine Art Brücke sind zu dem Zustand, wo man auch Ersatzprodukte nicht mehr braucht? Und da würde ich sagen, nein. Also das kann ich mir schwer vorstellen, weil wir einfach alle diese Gelüste auf was Herzhaftes haben. Und die werden eben durch diese Fleischersatzprodukte gestillt.
Ja, und es ist ja auch eine Form von Bequemlichkeit, dass man sich einfach schnell einen fertigen Patty oder was auch immer in die Pfanne schmeißt. Und es ist auch eine Frage von Zeit, ob man immer so viel Zeit hat, das alles klein zu raspen, zu schneiden und zuzubereiten. Auch wenn wir wissen, dass das vielleicht das Gesündeste ist, wenn man selber kocht. Aber ich glaube, dass wenn es auch nur so ist, dass einfach wir eine fleischärmere Gesellschaft werden, da ist ja schon sehr viel fürs Klima gewonnen. Also das hat ja schon massive Auswirkungen. Ja, Alina, du bist ja nun eine Person, die nicht nur fleischarm ist, sondern ganz auf Fleisch verzichtet. Und vielleicht interessiert es ja die einen oder anderen, die zuhören, warum das eigentlich so ist. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, tatsächlich habe ich 2019 entschieden, auf Fleisch zu verzichten. Und der Auslöser war ein Beitrag, den ich online gesehen habe. Und da wurden drei Schlachter interviewt, die aber aus dem Job ausgeschieden sind und alle drei entschieden haben, kein Fleisch mehr zu essen. Und es war natürlich erstmal so ein Überraschungseffekt, weil da stehen so drei Kerle, die eben sagen, wir möchten kein Fleisch mehr essen. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt das? Das ist ja erstmal irgendwie so ein Widerspruch, den man da wahrnimmt. Und die haben tatsächlich ein bisschen erzählt von der Fleischindustrie, wie das da abläuft. Will jetzt, um niemanden der Hörerinnen oder Hörer zu triggern, da keine Details erzählen. Aber die haben unter anderem erzählt, dass viele auch zu Alkohol greifen, um den Job überhaupt ausführen zu können. Und dass da natürlich unfassbar viel Tierleid mit verbunden ist. Und die Beispiele, die sie da erzählt haben, und das war unheimlich plastisch, haben mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben und mich so schockiert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Und dann tatsächlich von heute auf morgen habe ich damit aufgehört.
Fiel dir das leicht?
Erstaunlicherweise schon. Und ich bin selbst ein bisschen überrascht, weil ich habe sehr, sehr gerne Fleisch gegessen und ich habe auch alles Mögliche an Fleisch gern gegessen. Also ein gutes Steak, aber ich habe auch gern Leberwurst gegessen, wo schon damals manche Freundinnen meinten, weißt du, was da alles drin ist und das würde ich lieber nicht essen. Aber mir hat es geschmeckt, also ich habe wirklich alles gegessen. Und ich habe mich dann mit diesem Gedanken oder mit dem Thema mehr befasst, auch eben was mit der Massentierhaltung. Und dann auch ein Buch gelesen und dann ist es wahrscheinlich unterbewusst irgendwie immer mehr so gereift, dieser Gedanke und dieser Beitrag, den ich gesehen habe, das war dann der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss. Und tatsächlich habe ich seitdem auch kein Fleisch mehr gegessen. Das sind ja jetzt auch schon 4 Jahre. Genau. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich glaube, in der heutigen Zeit wird es einem auch relativ leicht gemacht, auf Fleisch zu verzichten. Das ist natürlich das Schöne. Also ich glaube, Menschen, die diesen Entschluss gefasst haben, irgendwann 1995, hatten es viel, viel schwerer. Also einerseits, weil es kaum Ersatzprodukte gab. Das war natürlich ein viel härterer Einschnitt, wenn man so will. Und andererseits, weil es auch von der Gesellschaft ein bisschen geächtet war. Also ich weiß noch, ich habe noch so Sätze im Kopf, dass irgendwie Eltern von Freundinnen oder so manchmal so Menschen, die sich so besonders gesund oder pflanzenbasiert ernährt haben, irgendwie dann als Ökos bezeichnet haben. Also das, was früher uncool war, ist ja heute eigentlich schon cool und so ein gesellschaftlicher Trend. Und wie gesagt, es gibt einfach ein unheimlich großes Angebot an Produkten. Insofern wird es einem doch relativ leicht gemacht.
Ja, das ist auf jeden Fall heute einfacher und das ist auch gut so. Bei mir ist es so, dass ich ja auch im Laufe der Jahre weniger Fleisch esse, das einfach immer wieder ein bisschen reduziert habe. Und ich habe dann aber eben mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt kein Fleisch esse, muss ich vielleicht andere Sachen mehr essen zum Beispiel. Also die ganze Nährstofffrage. Und dann war es jetzt tatsächlich so, dass mir zufällig mein Blut abgenommen wurde und da ein doch relativ ausgeprägter Eisenmangel festgestellt wurde. Ich hatte das immer ein bisschen, ist vielleicht auch eine Frauensache, da haben ja viele Frauen leichten, aber es war jetzt doch ganz stark. Und dann dachte ich, okay, vielleicht könnte es ja auch damit zu tun haben, dass ich jetzt auch viel weniger Fleisch esse. Und deswegen meine Frage an dich, wie hast du das gemacht? Also du hast von heute auf morgen kein Fleisch mehr gegessen und dann?
Ja, tatsächlich wurde bei mir auch ein Eisenmangel festgestellt. Ja, ich habe auch gehört, dass das eine Sache ist, die viele Frauen betrifft. Also ich habe auch Freundinnen, die ebenfalls Eisenmangel haben. Und ich habe dann Tabletten verschrieben bekommen. Die habe ich nicht so gut vertragen. Also die lösen zum Teil starke Bauchkrämpfe aus. Das ist auch bekannt. Also bei meiner Freundin war es ähnlich. Und die Apothekerin hat mir auch schon gleich den Tipp gegeben, am besten am Abend nehmen vorm Schlafen, weil dann verschläft man sozusagen den Schmerz. Bei mir funktioniert das ganz gut. Und mittlerweile habe ich auch keinen Mangel mehr, soll die aber noch 3-mal die Woche nehmen.
Und du hast keinen Mangel mehr, weil du auch darauf achtest in deiner Ernährung, dass du vielleicht möglichst eisenhaltige Lebensmittel zu dir nimmst, oder?
Also ich habe vermutlich aufgrund der Tabletten keinen Mangel mehr.
Okay.
Also es gibt auch ein paar Produkte, die eisenhaltig sind, die ich zu mir nehme, wie beispielsweise Haferflocken. Jeden Morgen esse ich Haferflocken. Aber ich glaube nicht, dass die Haferflocken den Eisenbedarf des Tages decken. Insofern führe ich das schon auf die Ergänzungstabletten zurück.
Weil das frage ich mich jetzt gerade, ne? Wie kann ich jetzt meine Ernährung umstellen? Das ist ja auch viel in Nüssen drin oder so. Und genau, Haferflocken esse ich morgens auch zum Beispiel. Aber reicht das aus? Kann ich das überhaupt mit normalem Essen ausgleichen? Und ist ein wichtiger Aspekt, finde ich, den man da nicht vergessen darf, den Frau Klein ja auch angesprochen hat, ne? Die hat ja auch gesagt, man kann das jetzt nicht eins zu eins nicht einfach ersetzen, sondern muss dann gucken, was fehlt mir an Vitaminen, vielleicht an anderen Stoffen.
Genau, ein typisches Vitamin, was den meisten Vegetariern und Veganern oder sogar allen Vegetariern und Veganern fehlt, ist auch das Vitamin B12. Und das muss man definitiv supplementieren.
Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, auf Fleisch zu verzichten, nämlich das Laborfleisch, auch In-vitro-Fleisch genannt. Und Alina, du hast mir erzählt, du hast darüber eine Doku gesehen. Was hast du denn da erfahren?
Da ging es um zellbasierte Produkte, also um Fleisch, das aus tierischen Zellen in Bioreaktoren gezüchtet wird. Und ein Beispiel, was vorgestellt wurde, was heute schon möglich ist, ist, dass man eben Hühnerfett in solchen Reaktoren züchtet. Also das Hühnerfett kann man in dem Reaktor produzieren und daraus möchte man dann in Zukunft hybride Chicken McNuggets machen, indem man nämlich dieses Hühnerfett mit Sojaprotein vermischt. Und die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sprechen auch davon, dass das die Zukunft des Fleisches ist und dass man damit eben einerseits pflanzenbasierte Produkte hat, aber eben noch zum Beispiel diesen echten Fettanteil, um das eben diesen Fettgeschmack mehr herzustellen in Chicken McNuggets oder beispielsweise in Salami. Das Beispiel, was in der Doku genannt wurde, das hat ein israelisches Start-up vorgestellt. Bei uns in der EU ist das tatsächlich noch nicht zugelassen, aber viele gehen davon aus, dass die Regeln gelockert werden und in den voraussichtlich nächsten 5 Jahren zellbasierte Produkte auch auf den europäischen Markt kommen.
Aber Alina, erzähl mir mal, was hältst du denn jetzt von diesem Laborfleisch?
Ja, also wie auch deine Interviewpartnerin, die Britta Klein, erzählte, ist es natürlich zum einen noch Zukunftsmusik, weil es ja hier noch nicht zugelassen ist. Und zum anderen hat sie ja auch schon gesagt, dass das nicht tierleidfrei ist. Auch hier werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber grob gesagt werden eben Muskelzellen von einem gesunden Tier entnommen und die vermehren sich dann in einer Nährlösung. Und diese Nährlösung wird aus Kälberserum gewonnen. Und wie man an dieses Kälberserum kommt, das ist unheimlich grausam und werde ich deshalb jetzt auch nicht erzählen. Insofern ist das aktuell noch keine Alternative. Aber ich habe auch erfahren, dass tatsächlich es schon Forschungseinrichtungen gibt, die eben versuchen, dieses Kälberserum wegzulassen und gegen pflanzliche Alternativen auszutauschen. Und da müssen wir eben gucken, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt.
Okay, das heißt, wenn das dann vielleicht eines Tages auch ganz tierleidfrei ist und vielleicht dann auch noch ein bisschen einfacher die Prozesse, vielleicht wird das ja dann wirklich zukünftig auch interessanter noch für uns. Es ist nämlich momentan auch noch so, das habe ich aus einer Umweltbundesamtsstudie gelesen, dass es gerade energetisch auch noch gar nicht so dolle ist. Nämlich, die werden ja in diesen Bioreaktoren gezüchtet, die Zellen, und diese Reaktoren verbrauchen momentan noch richtig viel Energie. Also klimafreundlich ist das aktuell noch nicht, kann sich aber bestimmt weiterentwickeln, denke ich mal.
Also warten wir ab, was passiert.
Alina, was hast du jetzt aus der Folge für dich persönlich mitgenommen?
Wir haben ja gefragt am Anfang, sind Ersatzprodukte klimafreundlich, sind Ersatzprodukte gesund? Also bei der Klimafreundlichkeit ist das auch so eine Sache. Man kann sicherlich sagen, dass es klimafreundlicher ist als Fleisch. Aber auch bei Ersatzprodukten ist es nicht so, dass sie jetzt unfassbar klimafreundlich wären. Also ich habe auch beispielsweise in der einen Doku, von der wir eben schon gesprochen haben, erfahren, dass zum Beispiel Erbsen, die ja oft Grundlage sind für ein Fleischersatzprodukt, werden dann aus Kanada importiert, weil hier nicht genug Platz ist für den Anbau dieser Erbsen. Hm. Also hat man wieder einen unglaublich langen Transportweg. Und zum Thema Gesundheit ist es natürlich so, dass diese Ersatzprodukte deshalb so lecker sind, weil sie unheimlich viele Zusatzstoffe enthalten und weil sie auch natürlich verarbeitet sind. Also ich habe tatsächlich danach noch mal ein bisschen weiter geschaut und auch festgestellt, dass sogar meine Hafermilch, die ich jeden Morgen gerne trinke, auch ein hochverarbeitetes Produkt ist und in dem Sinne natürlich auch nicht das Gesündeste vom Gesündesten. Deshalb versuche ich in Zukunft auch Ersatzprodukte ein Stück weit einzuschränken und vielleicht statt dreimal die Woche ein Fleischersatzprodukt zu essen, zweimal die Woche oder einmal eins zu essen, um einfach gesünder zu essen. Aber letzten Endes schmecken sie mir auch und es ist eben auch praktisch und es geht schnell. Und auch deine Interviewpartnerin, die Britta Klein, meinte auch, man soll sich auch nicht zu sehr stressen. Also alles perfekt machen können wir ja nicht. Und wir müssen in den Supermarkt gehen mit unserem eigenen Kompass und können versuchen, möglichst Produkte zu kaufen, die gesund und klimafreundlich und umweltfreundlich sind. Aber manchmal muss man eben auch Abstriche machen.
Ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, weil das perfekte Produkt, glaube ich, zu finden, ist schwer.
Ja.
Und irgendwann muss man auch wieder aus dem Supermarkt raus. Kann ich genau. Nur vergleichen.
Und was hast du für dich mitgenommen?
Also ich glaube, mein größtes Learning oder die größte Erinnerung nochmal war, wenn ich etwas weglasse, zu gucken, womit genau ersetze ich das? Eben Stichwort Eisenmangel, dass ich mehr gucke, was fehlt mir, wie kann ich das ergänzen? Ja, und ansonsten, ja, vielleicht sollte ich es nicht übertreiben mit den Ersatzprodukten. Ich glaube, ich tue das jetzt nicht, aber es muss auf jeden Fall nicht mehr werden, sagen wir mal so. Und das einfach ein bisschen im Auge zu behalten. Alles in Maßen sozusagen, wie Britta Klein so schön gesagt hat.
Genau, dann haben wir ein ähnliches Fazit gezogen.
Ja. Heute haben wir eine Frage von Rebecca aus der Schweiz mitgebracht.
Liebe Sarah, liebe Alina, ich esse schon länger kein Fleisch mehr und habe mich zwischendurch aber immer mal gefragt, welches eigentlich das Fleischersatzprodukt ist, was so am besten für die Gesundheit ist und am klimaverträglichsten. Also welches wäre eigentlich so das Fleischersatzprodukt der Wahl? Vielleicht könnt ihr das für mich rausfinden. Ich freue mich. Danke.
Also die Frage kann ich leider nicht ganz einfach beantworten. Ich kann jetzt kein bestimmtes Produkt empfehlen oder so. Und wie Britta Klein schon erwähnt hat, kommt es auch darauf an, wie stark das Produkt verarbeitet ist, wie weit es transportiert wurde und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Soja bei der Klimafreundlichkeit laut Umweltbundesamt am besten abschneidet. Tofu ist dann wiederum besser als Seitan, denn Seitan verbraucht rund 50% mehr CO2-Emissionen als Tofu. Und Korn, das ist ein Ersatzprodukt, was aus Pilzen hergestellt wird, hat einen sehr hohen Energieverbrauch bei der Produktion. Hier sind zum Beispiel die CO2-Emissionen nicht mehr sehr weit von denen von Schweinefleisch entfernt. Und ganz ähnlich ist es auch beim Wasserverbrauch. Der ist bei sojabasierten Produkten am geringsten, bei Seitan größer und bei der Herstellung von Korn am größten. Also man kann sich merken, Soja top in Sachen Klimafreundlichkeit. Und jetzt geht es natürlich auch noch darum, welcher Fleischersatz am gesündesten ist. Ne? Und da hatte ja auch schon Britta Klein gesagt, dass sich ein Blick auf die Rückseite lohnt. Also je weniger lang die Zutatenliste, umso besser auf jeden Fall. Und wenn ihr zu Bioprodukten greift, dann sind ohnehin zum Beispiel nur wenig Zusatzstoffe erlaubt. Da seid ihr schon mal auf der sichereren Seite. Ansonsten habe ich noch zwei Tipps für euch, wo ihr nachschauen könnt. Zum einen, wenn ihr euch nicht sicher seid, was in eurem Produkt genau drin ist, dann könnt ihr zum Beispiel auf der Seite openfoodfacts.org, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, nach eurem Produkt suchen. Und da sind ganz viele Lebensmittel gelistet und ihre Inhaltsstoffe beschrieben. Dann könnt ihr genau gucken, was ist denn eigentlich da drin, in dem, was ich so gerade mir aufs Brot vielleicht packe. Und gleichzeitig könnt ihr auch gucken, welcher Stoff in welchen Lebensmitteln drin ist. Also wenn ihr sagt, ich möchte auf gar keinen Fall was mit Methylcellulose haben, dann könnt ihr das mal da eingeben. Dann seht ihr, welche Ersatzprodukte zum Beispiel alles diesen Stoff beinhalten. Und ansonsten könnt ihr auch gerne auf die Seite vom Bundeszentrum für Ernährung gehen. Die ist sehr hilfreich, verlinken wir auch. Da findet ihr einmal allgemein seriöse Informationen zu gesunder Ernährung. dann zu einzelnen Lebensmitteln und Inhalten auch von Fleischersatzprodukten. Und dann findet ihr auch noch Kochrezepte, das ist auch ganz nett.
Wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge angelangt, aber wir wollen ja auch traditionell nochmal zurückblicken. In der letzten Folge habe ich mit Ivo Degen, dem CEO und Mitgründer von Climate Farmers, über regenerative Landwirtschaft gesprochen. Am Ende habe ich ihn gefragt, was kann denn jede und jeder Einzelne von uns tun, um zur positiven Entwicklung der Landwirtschaft beizutragen? Und er hat uns den Tipp gegeben, von Landwirtinnen und Landwirten in der Region zu kaufen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber da gibt es Plattformen wie beispielsweise Crowdfarming und Marktschwärmer, über die man diese Produkte kaufen kann. Wir beide haben das mal ausprobiert. Sarah hat bei Crowdfarming bestellt und ich bei Marktschwärmer. Und nun möchten wir unsere Erfahrungen mit euch teilen. Sarah, wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe mir die Plattform Crowdfarming mal angeschaut und da mir das besonders wichtig war, dass die Sachen auch regenerativ sind, habe ich dann in der Suchleiste einfach regenerativ eingegeben. Und tatsächlich tauchten da ein paar Höfe auf, aber noch nicht so viele. Das liegt ja daran, dass die regenerative Landwirtschaft auch noch nicht so verbreitet ist. Die anderen sind dann Biohöfe, was auch super ist. Ich habe mir die Treffer angeschaut und das war erstmal gar nicht so leicht, weil die Herausforderung waren die Mengen. Es lohnt sich wahrscheinlich erst ab einer gewissen Menge was zu verkaufen für die Landwirte. Und ich wollte jetzt aber weder 2 Kilo Brot für 19 Euro, das wäre bestimmt mega lecker gewesen und nachhaltig, aber sehr teuer. Und ich wollte auch nicht 2 Kilo Heidelbeeren, weil das schaffen wir einfach nicht zu essen, auch nicht als Familie. Und das war also eine Frage der Portionsgröße. Und dann habe ich mich dann für Bio-Kartoffeln entschieden und habe 10 Kilo Bio-Kartoffeln gekauft.
Wow.
Von denen auch gesagt wurde, dass die besonders lagerfähig sind. Da dachte ich dann, gut, Kartoffeln kann man ja ein bisschen länger lagern. Und das war ein Preis, der war sehr fair. Und zwar habe ich die vom Biohof Jesela gekauft. Wir haben die Kartoffeln mittlerweile zur Hälfte gegessen. Sie sind sehr lecker, das kann ich schon mal sagen. Sie haben einen ganz tollen Eigengeschmack. Ich habe aber ein kleines Lagerungsproblem. Wir haben keinen Keller, wir wohnen in einer Wohnung im 3. Stock, die wird schnell heiß. Und wir haben sie so, wie gesagt, in der Kiste gelassen, dunkel, mit Löchern drin, dass Luft reinkommt. Aber die keimen gerade so sehr, dass ich befürchte, dass wir es nicht schaffen, sie rechtzeitig aufzubrauchen. Das ist so schade. Hm. Ne? Und eine kleinere Portion wäre viel besser gewesen, aber dann hätte es wahrscheinlich auch für die nicht so viel Sinn gemacht, das zu verkaufen. Und dann lohnt sich vielleicht auch nicht, das zu schicken. Und das ist für mich jetzt als Verbraucherin ein Nachteil an dem Konzept. Also es gab ja auch viele andere tolle Angebote von Kilos von Pfirsichen und was auch immer für Früchten. Und aber wer isst das denn dann? Das heißt, würde ich jetzt sagen, es lohnt sich vor allem, wenn man eine größere Party plant oder wenn man das dann wirklich immer mit anderen teilt.
Mhm.
Ja, wie ging es dir?
Ja, tatsächlich hatte ich dieses Problem bei Marktschwärmer nicht. Aha. Im Gegenteil, da waren sogar manchmal die Produkte in sehr kleinen Mengen nur zu erhalten. Beispielsweise Fruchtaufstrich gab es in der Menge von 100 Gramm. Aha. Wenn du in den Supermarkt gehst, ist, glaube ich, die kleinste Menge 200 Gramm. Meine Erfahrung war eigentlich insgesamt positiv. Ich hatte, wie gesagt, auf Marktschwärmer geschaut. Da gibt es auch eine gute Produktvielfalt. Genau, jetzt kann man sagen, man findet sehr viel dort. Also von Fleischprodukten über Gemüse und Obst und auch Fruchtaufstrichen und ähnliches. Aber natürlich auch nicht alles, was im Prinzip das erste Manko in Anführungsstrichen sein könnte, weil natürlich ist es komfortabler, in einen Einkaufsladen zu gehen, einmal reinzugehen, alles mitzunehmen, fertig. Und das ist so, dass eben diese Plattform mit vielen regionalen Erzeugern zusammenarbeitet.
Also darf ich kurz unterbrechen? Bei Crowdfarming war das so, dass es wirklich Bauernhöfe aus ganz Europa waren und die vielleicht auch deswegen nur diese großen Mengen verschickt haben. Mhm. Kann das daran liegen, dass, also warum wurden bei Marktschwärmer kleinere Portionen?
Das kann ich jetzt tatsächlich angeboten. Nur mutmaßen. Vielleicht liegt es daran, dass das regionale Anbieter waren. Mhm. Und das ist ja auch sehr sinnvoll, weil dann eben der Transportweg kurz ist. Und dadurch kann man eben sagen, sind die Produkte klimafreundlich. Mhm. Genau, und dann kann man das so machen bei Marktschwärmer, dass man entweder lässt man die sich liefern in einem bestimmten Zeitfenster oder man holt sie in einem bestimmten Zeitfenster ab. Und das war bei mir tatsächlich eine ganz schöne Erfahrung. Ich habe eben mich entschieden, das abzuholen, weil das nur 10 Minuten von meinem Wohnort entfernt war. Und dann bin ich dahin spaziert und dann stand da eine ganz nette Dame mit ihrem geöffneten Kofferraum, die Angelika. Wer sie mal sehen möchte, kann auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Und hatte dort alle Produkte in dem Kofferraum und da stand eine kleine Schlange von Kundinnen in dem Fall. Und ja, man konnte da eben seine Produkte abholen. was sind jetzt die Vorteile? Die Vorteile sind, dass man natürlich Produkte kaufen kann aus der Region, die bio sind und eben gesund sind und dadurch, dass sie eben nicht von weit her sind, auch klimafreundlich sind. Mhm. Was sind jetzt die Nachteile? Also es ist insgesamt natürlich ein bisschen aufwendiger und es ist natürlich auch ein Stück weit teurer. Also beispielsweise der schon jetzt öfter angesprochene Fruchtaufstrich, 100 Gramm haben dort 3,50 Euro gekostet.
Oh, wow.
Und wenn ich jetzt in den Supermarkt meines Vertrauens gehe, da unterscheidet sich das natürlich je nach Produkt, Marke oder Nicht-Marke. Aber beispielsweise die Eigenmarke hat Fruchtaufstrich 400 Gramm für 1,39 Euro. Also das unterscheidet sich schon sehr. Man muss natürlich dazu sagen, der Fruchtaufstrich von Marktschwärmer ist viel gesünder, weil da war drin Erdbeeren, Datteln, Rosinen und Zitrone. Mhm. Fertig.
Ja, super.
Und in so einem Fruchtaufstrich aus dem Laden ist natürlich die Hälfte wahrscheinlich Zucker. Also insofern ist es natürlich gesünder, aber auch teurer. Also mein Fazit wäre, ich finde, das ist eine gute Sache. Man kann die Produkte eben aus der Region bestellen, die in der Regel Bioqualität haben. Es ist natürlich ein Stück weit teurer, deshalb verstehe ich auch, wenn der eine oder andere sagt, nee, das ist mir vielleicht zu teuer, aber es ist auf jeden Fall unterstützenswert.
Das war sie, unsere erste Staffel zum Thema klimafreundliche Ernährung. Wir machen nun eine Sommerpause. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem aktiv sind. Vielleicht gibt es bald noch die eine oder andere Überraschung. Am besten folgt ihr uns auf Instagram, da sind wir perspektiven-podcast und dann werdet ihr rechtzeitig informiert. Über welches Thema sollen wir in der nächsten Staffel reden? Schreibt uns dazu gerne eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail an kontakt@perspektiven-podcast.de.